überzeugt und selbstbewusst in Begegnungen und Gesprächen zu einem Glauben zu stehen und anderen von Christus zu erzählen. Das Thema der ersten Woche hieß Aus Überzeugung. Und in der Predigt letzten Sonntag von Janina und auch in den Tagesimpulsen der vergangenen Woche, da ging es darum, wenn ich ein Zeuge für Christus sein will, dann braucht es natürlich mein eigenes Überzeugtsein von Christus. Das Überzeugtsein davon, dass mein Leben ohne Jesus, ohne Gott unvollständig wäre und dass mir etwas ganz Existenzielles fehlen würde. Und gleichzeitig ging es auch darum, ehrlich mit mir selbst zu sein und auch darauf zu schauen, wo die eigene Überzeugung vielleicht angefochten oder brüchig ist. Heute geht es im nächsten Themenkreis wieder um uns persönlich. Und das Thema der zweiten Woche heißt, wie es mir entspricht. Anderen von Christus zu erzählen, wie es mir entspricht. In der Vorbereitung der Predigt musste ich sofort daran denken, was ich in den letzten Monaten immer mal wieder in Frankfurt an der Konstabler Wache erlebt und beobachtet habe. Ich bin dort ab und zu aufgrund eines familiären Termins und habe dort fast immer einen Mann mit einem großen Holzschild auf- und ablaufen sehen, der mit lauter Stimme gepredigt hat. Auf dem Schild steht, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dem entspricht auch, was der Mann den Menschen dort zuruft. Dass Jesus von der Sünde befreit, dass jeder Mensch ein Sünder ist, der den Tod verdient hat und dass nur Jesus uns vor dem Tod retten kann. Und ich bin in diesen Momenten immer hin und her gerissen zwischen Anerkennung über den Mut dieses Mannes, hier in aller Öffentlichkeit über in dieser Einkaufszone hin und her zu laufen und zu predigen und tatsächlich auch einer tiefen Abneigung über die Art und Weise des Evangelisierens. Nicht nur in der Form, sondern auch des Inhalts wegen. Aber nicht, weil der Inhalt grundsätzlich falsch wäre, aber weil dieser Mann nach meinem persönlichen Empfinden falsche Prioritäten sind. Ganz offensichtlich will er den Menschen das Evangelium von Jesus nahebringen. Aber das Evangelium, die gute Botschaft von der sich selbst aufopfernden Liebe Gottes, kommt doch in Johannes 3,16 viel besser zum Ausdruck als in Johannes 14,6. Und in den 5 bis 7 Minuten, die ich dem Mann bisher immer zuhören konnte, ich bin immer parallel auf der anderen Seite mit ihm mitgelaufen, mit seinem Pilgerweg, immer schön auf Abstand geblieben, aber so, dass ich ihn hören konnte, da waren seine Leitworte immer Sünde, Tod, Gericht, Rettung. Aber Worte wie Liebe und Beziehung fehlten. In diesen 5 bis 7 Minuten, die ich diesen Mann beobachtet habe, da hatte ich immer das Gefühl und den Eindruck, der Mann mit diesem riesigen Holzschild und seiner lauten Stimme erhält den Menschen ihre Sündhaftigkeit und ihre Erlösungsbedürftigkeit wie mit einem Vorschlaghammer vor die Ohren und vor die Augen. Und jedes Mal, wenn dieser Mann gepredigt hat und ich ihn gesehen habe, vielleicht waren es auch andere, das weiß ich natürlich nicht, aber es scheint irgendwie da regelmäßig zu sein. Jedes Mal frage ich mich, wen trifft dieser Evangelist wohl mit seinem Rundumschlag? Und wie viele Menschen sind da einem Treffer mit diesem Vorschlaghammer wirklich offen für das Evangelium? Und wie viele Menschen schreckt ein Treffer mit seinem Vorschlaghammer eher ab? Lässt sie vielleicht ganz auf Abstand gehen? Bei wem hat dieser Treffer, wie mit einem Vorschlaghammer, seit eine ganz zerbrechliche Offenheit für das Evangelium von Christus zerstört. Ich muss sagen, in meiner eigenen Biografie und in meiner Gemeindebiografie aus der Gemeinde, aus der ich komme, und ich glaube, vielen von euch geht es ähnlich, da hat so ein Vorschlaghammer oft eine Rolle gespielt, bei Zeltevangelisationen oder auch in der Frage, willst du dich retten lassen oder willst du die ewige Verdammnis? Also in vielen unserer Biografien spielt der Vorschlaghammer oder die Vorschlaghammer-Evangelisation eine Rolle. Aber dieser Stil erreicht heute nur noch in ganz seltenen Fällen Menschen. Und dann in der Regel nur noch jene, auf denen im Leben schon sowieso viel zu oft herumgetrampelt und eingeschlagen wurde, dass sie sich gegen einen weiteren Schlag nicht mehr wehren können. Alle anderen, die es können, die weichen aus, die ducken sich weg und die werden dann diejenigen, die mit so einem Hammer um sich schlagen, meiden, wo sie nur können. Von diesen Negativbeispielen möchte ich nun aber positiv mit euch darüber nachdenken, wie kann denn für uns, hier miteinander, ein authentischer und ein glaubwürdiger persönlicher Evangelisationsstil heute aussehen. Und der Ausgangspunkt dafür liegt nach Reto Pelli, so heißt der Schweizer FEP-Pastor, der dieses Gemeindeprojekt entwickelt hat, das wir gerade machen. Der Ausgangspunkt dafür liegt im Psalm 139,14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und er will damit sagen, der Ausgangspunkt liegt darin, sich selbst mit der eigenen Individualität, den eigenen Stärken und Schwächen, den eigenen Interessen und Neigungen anzunehmen und darin den Zuspruch Gottes zu hören, so wie du bist du mein geliebtes Geschöpf. Denn die größte geistliche Wirkkraft im eigenen Zeugnissein für Christus kann sich dort entfalten, wo jeder von uns ich selbst ist. Die größte geistliche Wirkkraft persönlicher Evangelisation entfaltet sich da, wo du, wo ich authentisch sind. Und zwar nicht nur in dem, was uns am Glauben an Christus selbst überzeugt und begeistert, sondern auch in der Art und Weise, wie, wo und wann wir mit anderen über unseren Glauben ins Gespräch kommen. Wir alle könnten uns natürlich wünschen, wir wären so stark, dass wir diesen 4 Kilo Vorschlaghammer nicht nur halten, sondern einigermaßen schwingen und zielsicher auf einen Punkt niedersaugen lassen könnten. Also ich kann es nicht, ich kann auch mit der Spaltachse nicht umgehen, habe ich festgestellt. Und habe es dann sein gelassen, bevor ich mein Bein landet. Wir könnten uns alle wünschen, wir könnten so frei und so mutig reden, wie die Billy Grahams dieser Welt. Aber damit würden wir uns eben als defizitär abwerten. Wir würden darauf gucken, was uns vermeintlich fehlt, was wir eben nicht können. Wir würden das wunderbar und einzigartig gemachte Geschöpfe betrachten. Und noch etwas. Wir würden dabei aus dem Blick verlieren, dass auch all die Menschen, die um uns herum sich bewegen, ganz unterschiedlich sind. Wie viele Menschen dieser Welt hören den Billy Grahams dieser Welt eben nicht zu und brauchen eine ganz andere Art und Weise der Begegnung mit dem Evangelium, sodass sie sich dafür öffnen können. Wir haben gerade schon wahrgenommen in den Anspielen. Menschen können ganz unterschiedlich sein. Menschen können auf ganz verschiedene Art und Weise mit einer derselben Situation umgehen. Wir hatten hier diesen Schiffbruch und dann hatten wir die beziehungsorientierte Person, die sich um alle gekümmert hat und gefragt hat, geht's dir gut? Und auch deine Frau macht sich Sorgen. Wir hatten den Denker dabei, der eine Kundenberechnung und Inselzahlen im Kopf hatte. Und wir hatten den Praktiker dabei, der erstmal versucht hat, den Schiffbrüchigen ein Haus oder ein Dach über das Kopf zu ziehen. Vor einigen Wochen, da hat Janina schon mal über das Thema Evangelisation gepredigt und am Ende der Predigt ging es auch um die Frage, welche Art und Weise über den Glauben zu sprechen entspricht denn mir persönlich eigentlich. Janina hatte damals auf eine Homepage verwiesen, wo unterschiedliche Stile mit verschiedenen Arten von Schuhen verglichen wurden. Das Nachdenken über verschiedene Möglichkeiten, über verschiedene Stile, über den Glauben zu sprechen oder ins Gespräch zu kommen, das möchte ich heute gerne auch etwas veranschaulichen. Das erste Beispiel haben wir ja schon da vorne liegen. Aber mein persönliches Repertoire an verschiedenartigen Schuhen ist leider etwas eingeschränkt. Von daher habe ich mich mal auf andere Haushalts- und Alltagsgegenstände eingeschossen und einiges mitgebracht. Ich habe mal 6 Anschauungsbeispiele mitgebracht, die etwas schematisch, das gebe ich zu, für ganz unterschiedliche Arten von Menschen stehen sollen. Es sind nämlich nicht alle Menschen Flaschen. Aber trotzdem haben diese Dinge alle etwas gemeinsam. Ihr helft mir immer. Gut. Das war mir vorher nicht ganz so bewusst, genau. Ja, okay. Vielleicht, und dann gucken wir, was das ist. Genau. Nein. Diese 6 Gegenstände haben etwas gemeinsam, so unterschiedlich sie sind. Sie sind nämlich alle verschlossen und sollten symbolisieren das, was die Menschen um uns herum oft ausmacht. Sie wissen gar nicht, was das Evangelium Gutes für sie bereithalten könnte. Und sind für Gott, für Christus verschlossen. Und die Frage ist grundsätzlich, wie kann es gelingen, Menschen in unserem Umfeld für das Evangelium überhaupt zu öffnen? Diese 6 Dinge haben noch etwas gemeinsam. Wenn ich mit dem Vorschlaghammer komme und ausholen und zuschlagen würde, dann würde bei allen 6 Dingen das Gleiche passieren. Ich würde die Chance nehmen, dass sie überhaupt das Evangelium aufnehmen können. Die Hälfte, haben wir gerade gesehen, würde schlichtweg zerbrechen unter dem Schlag und wäre nicht mehr fähig, das Evangelium aufzunehmen. Und das kann man für die Nüsse wahrscheinlich genauso sagen. Also so ein Treffer mit dem Ding hier. Genau, könnt ihr euch vorstellen. Und wenn ich mit dem Hammer auf so eine Geldkassette oder eine Dose einschlagen würde, dann würden die vielleicht verbeulen, ihre Form verändern. Und selbst wenn ich mit dem richtigen Öffnungswerkzeug käme, könnte ich es nicht mehr ansetzen und könnte die Menschen nicht mehr öffnen für das Evangelium. Deswegen würde ich ganz gerne als allererstes diesen Vorschlag mal für heute hier aus unserem Sichtfeld verbannen und vielleicht auch aus unseren Gedanken, wenn es um das Thema Evangelisation geht. Danke an Uwe Kühners für die Leihgabe. So, und jetzt ist mein Laptop schon in Standby gegangen. Den Rest der Predigt bin ich leider nicht frei. Jetzt sind die nächste Uwe auch raus. Einen Moment bitte. Nee, ihr sollt nicht fragen. Es gibt da so eine Werbung von Apple. Es gibt da so eine Werbung von Apple, wo in einem Satellitenkontrollzentrum gerade die Microsoft-Rechner auf Auto-Update gehen und die Satelliten nicht mehr gesteuert werden können. Ja, das, was da gerufen wird, will ich jetzt lieber nicht. Ich hoffe sehr, dass es so. Also, genau, 6 verschiedene Gegenstände, 6 unterschiedliche Typen von Menschen, die auf 6 verschiedene Arten und Weisen Zugang und Öffnung brauchen, damit sie aufnahmefähig werden für das Evangelium. Der erste Stil, den ich euch kurz vorstellen möchte, der ist vergleichbar mit folgendem Öffnungswerkzeug. Einem Korkenzieher oder einem Weinflaschenöffner. Um die Weinflasche zu öffnen, braucht man den Korkenzieher, den man eben nicht mit aller Gewalt in den Korb mit reinrammt, sondern mit Bedacht reinschraubt. Immer tiefer, darauf achtet, dass man den Winkel auch ordentlich trifft, nicht, dass der Korken ausbricht an der Seite oder nach unten hin und dann noch irgendwie den Wein verkorkt. Und so öffnet man dann langsam und bedächtig die Flaschen.
Das ist nicht möglich.
Das können wir dann beim Kirchenkaffee machen. Dieses Beispiel, diese Kombination aus Weinflasche und Weinflaschenöffner, soll von dem beziehungsorientierten Stil stehen. Und im Neuen Testament gibt es eine Person, die für diese Art der Evangelisation oder des evangelistischen Stils ein spannendes Beispiel ist. Das ist der Zöllner Levi, der in den drei Evangelien bei Matthäus, Markus und Lukas ganz ausführlich erwähnt wird. Seine Berufung in den engsten Jüngerkreis wird tatsächlich etwas herausgehoben und erwähnt. Levi oder Matthäus, wie er bei Matthäus im Evangelium heißt, war ein Zollbeamter. Viele Menschen in der Stadt, die kannten ihn und er kannte viele. Er hat sich da ein Netzwerk aufgebaut und er hatte allem Anschein nach ein enges Netzwerk, viele Freunde. Eines Tages, da lernt er Jesus kennen und diese Begegnung verändert sein Leben. Und irgendwann kommt der Punkt für ihn, dass er sagt, da diesen Jesus, den sollten auch meine Freunde und Bekannte kennen. Und was macht er? Er macht das, was er als Zöllner wahrscheinlich vorher auch immer wieder gemacht hat. Er pflegt seine Gemeinschaften, er pflegt seine Beziehungen mit einem netten Gastmahl, mit leckerem Essen, mit Getränken und so weiter. Und zu dieser Party, zu diesem Gastmahl, da lädt er dann auch seine Bekannten, seine Freunde ein. Und noch eine Person mehr, nämlich Jesus. Sein Zugang ist, dass er nicht über Argumente oder über Vorschlaghammer versucht, seine Bekannten und Freunde mit Jesus in Begegnung, in Berührung zu bringen, sondern dass er seine Beziehungen nutzt. Er hat einfach weiter Gemeinschaft mit seinen Freunden, seinen Bekannten. Und weil Vertrauen gewachsen ist, weil Beziehung da ist, entsteht der Freiraum, Jesus in diese Beziehungen, in diese Gemeinschaften mit hineinzunehmen. Und dann ist Jesus auf einmal mitten bei diesem Gastmahl dabei. Mitten in dieser Gemeinschaft. Und die Menschen lernen ihn kennen. Mit diesem Korkenzieher, dem Weinflaschenöffner, kann man jetzt natürlich eine Weinflasche aufmachen. Mit der Geldkassette wird das eher schwierig. Da braucht man ein anderes Öffnungswerkzeug. Ein Schlüssel. Dieser Schlüssel hat die Funktion, dass er die Schlossstifte in dem Schloss, das diese Geldkassette verschließt, an die richtigen Positionen drückt und auch hält, sodass man das Schloss letztendlich drehen und die Geldkassette öffnen kann. Und dieses Gegenstandspaar, Geldkassette und Schlüssel, soll ein Beispiel sein für den intellektuellen Evangelisationsstil. Eine biblische Person, die diesen Stil, oder dieses Stil sehr häufig angewandt hat, war Paulus. Paulus war von seiner Art und Weise her ein Denker. Wir wissen von ihm, dass er eine Antike, eine allgemeine Schulausbildung absolviert hat, dass er dann eine pharisäische Ausbildung absolviert hat und dass er mit diesem großen Hintergrundwissen, das er hatte, immer wieder gerne in Auseinandersetzungen gegangen ist, in Diskussionen gegangen ist. Er konnte mit seinen jüdischen Landsleuten in Synagogen diskutieren und ihn anhand des Alten Testaments aufweisen, dass Jesus der Messias ist. Er hatte aber auch das Know-how und die Wissenskompetenz, sich mit griechischen Philosophen zu messen. Auf dem Areopag in Athen mit ihnen über diesen unbekannten Gott zu diskutieren und mit ihnen auf dem Niveau von Philosophen zu gehen. Er selbst war eine wissbegierige Person, der analytisch und auch kritisch unterwegs war, der komplizierte Zusammenhänge vereinfachen und erklären konnte, das sehen wir in seinen Briefen. Und er war ein Mensch, der seine Mitmenschen eben durch gut durchdachte Aussagen und Argumente überzeugen konnte. Und durch dieses Ziel hat er dann eben auch manche Menschen zum Glauben geführt. Und so ist es bei manchen Menschen in unserem Umfeld. Wir sind vielleicht nicht so die Beziehungstypen, sondern für sie muss eine Öffnung für den Glauben auf rationaler Ebene erfolgen. Sie brauchen gute Argumente, um an Gott zu glauben. Und hier können Menschen ins Spiel kommen, die selber gerne wissbegierig sind, die gerne lesen, gerne argumentieren, Zusammenhänge erforschen. Das sind oft gute Gegenüber für Menschen, die auf dieser intellektuellen Ebene geöffnet werden müssen für das Evangelium. Der dritte Stil ist der zeugnishafte Stil. Sonne hat ihn gerade schon gespoilert in ihrer Ankündigung. Und ich habe dafür mal den Solastream mitgebracht. Der zeugnishafte Stil entspricht auch den Menschen, die tatsächlich übersprudeln aus ihren eigenen Erfahrungen mit Gott. Und die das ausleben, was zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 3 zum Ausdruck gebracht wird. Da schreiben die Verfasser des Briefes, was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter. Das ist so das Typische, was Menschen ausmacht, die zeugnishaft unterwegs sind. Oder Matthäus-Evangelium in Kapitel 9. Da wird von der Heilung von zwei Blinden berichtet, die kommen zu Jesus, sie bitten um Heilung. Jesus gewährt ihnen die Bitte, macht sie gesund und sagt ihnen da ausdrücklich, sagt nichts darüber. Aber die haben nichts Besseres zu tun, als in jedem Dorf, in dem sie sind, von ihrer Heilung zu erzählen. Die sprudeln über von ihrer eigenen Erfahrung. Menschen, die für diesen zeugnishaften Stil offen sind, das sind tatsächlich Menschen, die nicht so schwer zu öffnen sind. Das braucht nur eine Handumdrehung. Und in die dann das hineinsprudeln kann, was andere Menschen mit Gott erlebt haben. Das sind Menschen, die eine relativ große Offenheit haben für Begegnungen mit Gott und für Gottes Handeln in ihrem Leben. Und die sich gerne anstecken lassen von dem Sprudeln anderer Menschen. Dann gibt es aber wiederum Menschen, die ganz und gar nicht offen sind für Begegnungen mit dem Evangelium. Und die sind vielleicht vergleichbar mit so einer gut verschlossenen Dose. Man bekommt da nichts hereingesprudelt, mit dem Schlüssel kommt man auch nicht weiter und auch der Weinflaschenöffner, der scheitert. Da braucht es ein anderes Öffnungswerkzeug. Und ich habe hier schon meinen tollen Hightech-Tupper-Dosenöffner, den man ja eigentlich gar nicht braucht, weil ne? Die haben ja eigentlich schon wieder Öffnungswerkzeug. Aber wir gehen mal 20 Jahre zurück, als es die noch nicht gab. Und diesen Dosenöffner, den möchte ich gerne vergleichen und in Beziehung setzen mit dem dienenden Evangelisationsstil. Eine Person, die in der Bibel allem Anschein nach diesen dienenden Stil pflegte, das ist eine Frau, von der in der Apostelgeschichte 9 erzählt wird. Eine Frau mit Namen Tabitha. Und in der Apostelgeschichte 9, 36, da heißt es über diese Frau, in der Stadt Joppe lebte eine Frau, die sich zu Jesus bekannte, sie hieß Tabitha, der Name heißt Gazelle, und sie tat viel Gutes und half den Armen. Diese Frau, die ausdrücklich hier als Jüngerin Jesu erwähnt wird, ist offenbar keine Frau der vielen Worte, sondern der vielen Taten. Aber, dass diese Frau überhaupt in der Apostelgeschichte erwähnt wird, das liegt gar nicht an ihrem Dienst, sondern daran, dass sie stirbt und der Petrus sie wieder zum Leben erweckt. Also sie dient Lukas, dem Verfasser der Apostelgeschichte, einfach als gute Erzählgrundlage, um was Tolles über Petrus zu erzählen. Und damit ergeht es dieser Frau, wie ganz vielen anderen Menschen, die dem dienenden Stil zu neigen. Die stehen eben gerade nicht im Vordergrund. Nicht nur, weil sie kein Freund vieler Worte sind, sondern auch, weil das, was sie tun, erstmal auch unspektakulär ist. Sei es die Hilfe beim Einkaufen, Unterstützung in der Kinderbetreuung, Übernahme handwerklicher Tätigkeiten. Aber, und das ist eben das Besondere an dieser selbstlosen Unterstützung, diesem selbstlosen Dienst, diesem dienenden Stil. Dadurch entstehen oftmals doch Kontakte und Beziehungen. aber eben nicht, weil es in Vorfällen vornherein schon um Beziehung geht, nicht weil es von Anfang an schon darum geht, das Evangelium in sie reinzukriegen, sondern weil der selbstlose Dienst im Vordergrund steht. Und es kommt dann mit der Zeit vielleicht doch dazu, dass Menschen, die diesen Dienst erleben, die erleben, wie sich andere selbstlos für sie engagieren, anfangen zu fragen, warum tust du das wirklich? Und das ist dann der Moment, wo sich auch solche gut verschlossenen Dosen öffnen und offen werden für die Botschaft des Evangeliums. Den vorletzten Stil, den ich mit euch in den Blick nehmen möchte, das ist der einladende Stil. So wie man eben jemanden mal auf ein Bier zu sich nach Hause einlädt oder in die Gaststätte. So laden Menschen, die diesen einladenden Stil zu neigen, gerne zu anderen Veranstaltungen ein oder zu besonderen gemeindlichen Anlässen. Sind vergleichbar mit so einem Flaschenöffner. So eine Einladung auszusprechen, braucht keine große Anstrengung, lässt sich gut und einfach machen. Aber aus solchen zwanglosen, so lockeren Einladungen kann sich was entwickeln. Auch hierfür ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen. Sie begegnet Jesus. Jesus bittet sie um das, aus dem unser hier nach deutschem Weihnachtsgebot gebraucht ist, nämlich gutem Brunnenwasser. Und die beiden kommen ins Gespräch. Nach einer Weile versteht die Frau, was Jesus ihr wirklich anzubieten vermag, dass er die tiefe Sehnsucht ihres Lebens stillen kann. Und als die Frau das verstanden hat, da rennt sie in die Stadt und lädt alle ein. Kommt doch mit mir vor Stadttor, da ist jemand, den müsst ihr kennenlernen. Und dieser Jesus, der kann bestimmt auch euch und euren Durst des Lebens stillen. Und durch diese Einladung, die die Frau ausgesprochen hat, ist damals fast ein ganzes Dorf zum Glauben gekommen. Und einen letzten Stil möchte ich nicht verschweigen und in den Blick nehmen, auch wenn er uns ein Stück weit zurückführt zum Anfang der Predigt. Es geht um den konfrontativen Stil. Im Neuen Testament wird auch von Situationen erzählt, in denen Menschen mit dem Evangelium konfrontiert wurden und daraufhin Christus angenommen haben. Über das Ende der Pfingstpredigt von Petrus heißt es in Apostelgeschichte 2, mit noch vielen anderen Worten beschwor er, ermahnte er sie, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Klingt fast so wie der Mann auf der Konstablerwache. Oder in 2. Timotheus 2, da ermahnt der Apostel seinen Schüler, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern zu allem freundlich sein, ein geschickter und geduldiger Lehrer, der auch die mit Güte zurechtweist, die sich hartnäckig widersetzen. Vielleicht schenkt Gott ihnen dann Umkehr, damit sie die Wahrheit erkennen. Die Begegnung mit dem Evangelium muss für manche Menschen manchmal auch konfrontativ sein. Manche Menschen sind eben vergleichbar mit so einer harten Nuss. Und dann braucht es halt eben doch manchmal einen guten Nussknacker. Wieder hier mein guter Tupper-Nussknacker. Also das ist hier eine Schleichwerbung heute. Einen guten Nussknacker, und der hat hier eine gute Hebelwirkung, wo man mit vorsichtigem, aber bestimmtem Druck vermag, die Schale der Nuss zu öffnen. Und dieser Stil, der setzt auf der einen Seite viel Mut zur Konfrontation voraus, aber eben genauso viel Feingefühl. Denn, das wisst ihr auch aus eigener Erfahrung, wer mit zu viel Kraft herangeht, der erzielt auch mit einem Nussknacker das gleiche Ergebnis mit einem Vorschlag. Die 6 verschiedenen Stile, die ich jetzt hier angesprochen und euch mit verschiedenen Alltagsgegenständen vor Augen geführt habe, die sind nicht abschließend gemeint. Aber es sind die Stile, die auch jetzt in den Impulsen für die kommende Woche weiter in den Blick genommen werden. Und vielleicht hilft euch gerade auch die Konzentration auf erstmal 6 verschiedene Stile, euch selber einzuschätzen. Welcher dieser 6 Stile ist der Stil, der dir der uns jeweils am meisten entspricht. Und vielleicht entdeckst du dabei auch, dass du es gar nicht so richtig eindeutig sagen kannst oder klar eingrenzen kannst und dich vielleicht auch an zwei Stellen wiederfindest. Wichtig ist vor allem, dass du dich darauf einigst, dich selbst zu reflektieren und den Gedanken zuzulassen, welcher Stil von Gott zu reden würde mir entsprechen. Und die weitergehende Frage ist dann, wer sind die Menschen konkret in meinem persönlichen Umfeld, die durch diesen Stil grundsätzlich erreichbar und zu öffnen wären für das Evangelium? Und es geht eben nicht darum, nur den eigenen Stil zu entdecken, mit dem dann authentisch über deinen Glauben zu sprechen, sondern auch zu überlegen, wer von deinen Kollegen, von deinen Freunden, von deinen Bekannten ist dann auf dieser Ebene ansprechbar und erreichbar. Denn für alle Menschen in unserem Umfeld gilt das Gleiche wie für uns selbst. Jeder ist eben einzigartig und von Gott besonders geschaffen. Und jede und jeder braucht eine andere Begegnung mit dem Evangelium. Vielleicht bin ich, vielleicht bist du für manche Menschen der Richtige in deinem Umfeld, das richtige Öffnungswerkzeug. Vielleicht aber auch nicht. Und das Nachdenken über den eigenen evangelistischen Stil hilft, mögliche Chancen zu erkennen, wo ich als Person authentisch Zeugnis geben kann für meinen Glauben. Es hilft aber genauso zu erkennen, wo ich mit meiner Art über den Glauben zu sprechen und nicht das passende Gegenüber bin. Vielleicht, weil ich eben der sprudelnde Typ bin, bei meinen Kollegen den Schlüsseltyp. Und ich wünsche uns, dass Gott uns im Nachdenken unsere Stärken zeigt und vor allem den Mut schenkt, unsere Stärken auch zu nutzen, um ihn in das Leben anderer Menschen hineinzubringen. Und ich wünsche uns aber auch, dass Gott uns innere Versöhnung schenkt mit dem, was wir vielleicht als unsere Schwächen oder Mangel ansehen. Und immer wieder dahin kommen zu sehen, dass Gott jeden von uns einzigartig und besonders geschaffen hat. Es braucht eben nicht nur die mutig konfrontativen Menschen, die in der Einkaufszone oder beim Friseur auf Gott Menschen ansprechen. Es braucht nicht nur die Billie Heidens dieser Welt. Es braucht genauso dich und mich in unserer Einzigartigkeit und Besonderheit. Amen.
Amen.